Deutschlandfunk. Tag für Tag.
Und wir wollen den Fall einordnen mit Daniel Deckerst, Redakteur bei der Frankfurter Allgemeinen Zeitung und dort zuständig für die Berichterstattung über Kirchenthemen. Guten Morgen, Herr Deckers.
Ja, guten Morgen, Frau Dietrich.
Herr Deckers, wie bewerten Sie diesen Fall?
Also ich bin nicht ganz Ihrer Ansicht, dass sie nachzahlen muss, weil ihre Eltern sie haben taufen lassen, sondern sie muss deswegen nachzahlen, weil sie in dem Moment, wo sie erfahren hat, dass sie nach wie vor als Christ geführt wird, und zwar 2011, ist sie nicht aus der Kirche ausgetreten. Und deswegen musste sie dann für 2012 und 2013 Kirchensteuer nachzahlen. Sie ist ja nicht rückwirkend veranlagt worden, sondern sie ist in dem Moment von der Kirchensteuer herangezogen worden, wo den Behörden, auf welchem Weg auch immer, das kann ich nicht rekonstruieren, klar wurde, dass sie nach dem geltenden Religionsverfassungsrecht in Deutschland kirchensteuerpflichtig ist. Sie hätte 2011 austreten können und der Fall hätte sich erledigt.
Nun waren die Eltern schon in den 50er Jahren aus der Kirche ausgetreten. Das Kind war damals noch nicht religionsmündig. Also hätte man ja davon ausgehen können, dass es gemeinsam mit den Eltern ausgetreten ist. Warum spielt das in dem Fall keine Rolle?
Also austreten kann man sozusagen selber nur dann, wenn man religionsmündig ist. Und es sind ja in der Tat nach der Wiedervereinigung oder auch schon vorher, als auf einmal dann auch sozusagen die neuen Behörden oder die Behörden dann Kirchensteuer einzutreiben versuchten, in den damals ganz neuen Ländern sind Zehntausende, wenn nicht Hunderttausende aus den Kirchen ausgetreten, weil sie damals dann auf einmal erfuhren, dass sie aus welchen Gründen auch immer in den Kirchenbüchern als Kirchenmitglieder geführt worden sind. Also insofern hat Herr Antoine sicherlich recht, es handelt sich um Einzelfälle, die wirklich ein Kuriosum sind, aber ein Gericht hat jetzt nicht den Ermessensspielraum zu sagen, wir wenden das geltende Recht nicht an. Und das geltende Recht besteht darin, das kann man kritisieren, aber zunächst einmal müssen die Gerichte sich daran halten, dass jemand, der nicht aus einer Kirchen- oder aus einer Religions- und Weltanschauungsgemeinschaft, so muss man sagen, ausgetreten ist und diese Religions- und Weltanschauungsgemeinschaft Steuergläubiger ist, dass er dann auch zur Rechenschaft gezogen werden kann. Das mag einem passen oder nicht, aber de lege lata ist die Rechtslage so.
Aber man könnte sich fragen, ob sich die Kirche mit so einer Angelegenheit einen Gefallen tut. Sie hätte ja den Fall auch ruhen lassen können, oder?
Das ist eine politische Abwägung. Ich kenne jetzt die Einzelheiten in Berlin nicht und man kann sich in der Tat auch darüber unterhalten, ob es sinnvoll ist, sozusagen auch eine Steuerpflicht mit der Kirchenmitgliedschaft als gegeben anzusehen. Aber ich will mal sozusagen die Gedanken umdrehen. Man kann sich in anderen Ländern anschauen, wohin es führt, wenn es oder wie andere Systeme der Kirchenfinanzierung funktionieren. In Frankreich, wo die Christen sozusagen den Zehnten spenden sollen, also ist es so, dass die Kirchen sozusagen wirklich bettelarm sind. Ich kenne einen Bischof, der mir gesagt hat, er kann seinen Priestern nicht einmal den gesetzlichen Mindestlohn zahlen, weil die Gläubigen nicht so viel geben. Das muss man nicht gutheißen. In den Vereinigten Staaten sind Gemeinden oft von Großspendern abhängig und müssen nach dessen Pfeife tanzen. Da ist die deutsche Form der Kirchenfinanzierung bei allen Ecken und Kanten, die hat, schon auch eine relativ kommode, weil sie anknüpft an das Merkmal der Mitgliedschaft in einer Körperschaft öffentlichen Rechts, die sozusagen in der Lage ist oder das Recht hat, Steuern zu erheben von ihren Mitgliedern. Insofern kann man nicht sagen, das ist gegen die Freiwilligkeit. Man ist freiwillig Mitglied, hat aber dann Pflichten.
Aber Kritiker sagen nun, den Kirchen geht es offensichtlich da nur um die Kirchensteuer, um das Geld und nicht so sehr darum, ob die Mitglieder tatsächlich auch die Kirchen besuchen und kirchliche Angebote in Anspruch nehmen. Und dieser Fall trägt vermutlich nicht zum Ansehen der Kirche bei, oder?
Also das sind sozusagen moralische Wertungen, die sehr viel über sozusagen die Position des Wertenden aussagen, aber nicht über die Rechtslage und über das gesamtgesellschaftlich Wünschenswerte. Wir diskutieren ja in Deutschland seit Jahren über die Frage der Finanzierung etwa von Moscheegemeinden. Wenn muslimische Organisationen, und einige sind es ja, als Körperschaft öffentlichen Rechts anerkannt werden, könnten sie Steuern erheben und könnten von ihren Mitgliedern sozusagen auch im Rahmen ihrer Leistungsfähigkeit sagen, das Geld in Anführungszeichen eintreiben, was sie bräuchten, etwa um Imame zu bezahlen und so weiter. Stattdessen sind halt die muslimischen Gemeinden oft fremdfinanziert. Saudi-Arabien, die Türkei haben dort freies Spiel, gerade deswegen, weil sich hier bisher sozusagen die muslimischen Gemeinden nicht in das deutsche System gefügt haben, was sie eben auch vom Staat unabhängig macht. Die Kirche ist hier nicht staatlich finanziert, sondern von ihren Mitgliedern. Und genauso steht es jeder Religions- und Weltanschauungsgemeinschaft in Deutschland offen, sich auf diese Art und Weise zu finanzieren, was ihre Mitarbeiter angeht, was ihre sozialen, karitativen Tätigkeiten angeht. Ich finde dieses System im Grundsatz, finde ich, ist sehr viel plausibler und sichert den Kirchen oder Religionen und Weltanschauungsgemeinschaften sehr viel mehr Freiheit vom Staat oder gegenüber Großspendern, als das in anderen Ländern der Fall ist.
Sie haben eben gesagt, nach der Wiedervereinigung gab es bereits Zehntausende ehemalige DDR-Bürger, die dann aus der Kirche ausgetreten sind. Aber es könnte jetzt trotzdem noch weitere Menschen geben, die vielleicht gar nicht wissen, dass sie Kirchenmitglieder sind und dann doch irgendwann, so wie die Klägerin in Berlin, von der Kirchensteuerstelle eine dicke Rechnung bekommen?
Ich glaube, dass es handelt sich hier um, glaube ich, zwei Kirchensteuerbescheide für zwei Jahre. Das wird, glaube ich, in der Summe auch überschaubar sein. Aber es handelt sich hier auch hier nicht, da hat Herr Antoine, glaube ich, auch recht, um eine Art Rasterfahndung. Ich glaube, dass im Zuge von Datenabgleichen, dass da immer wieder solche Einzelfälle aufpoppen. Und ich finde es immer mühsam, solche Einzelfälle so zu verallgemeinern, das wird, was von interessierter Seite natürlich getan wird, um das ganze System zu skandalisieren. Ich finde es durchaus richtig, dass das Verwaltungsgericht Berlin, salopp gesagt, die Kirche im Dorf gelassen hat.
Sagt Daniel Deckers von der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Herr Deckers, vielen Dank für Ihre Zeit heute Morgen.
Dankeschön.